Vitamin D, heiliger Gral unserer Gesundheit oder total irrelevant? Diese Frage klären wir heute. Herzlich willkommen. Mein Name ist Moritz Binder. Ich bin Arzt für Gesundheit und begrüße dich zu einer neuen Folge im Podcast Länger leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Länger Leben Podcast und dem Thema Vitamin D. Ich starte heute mit einer kurzen Anekdote oder einem Rückblick in mein Studium. Da habe ich nämlich mal eine Formulatur, so ein Blockpraktikum im Krankenhaus gemacht, in einem riesengroßen Krankenhaus. Das war so ein Maximalversorger. Und wenn da der Chefarzt zur Visite kommt, dann hat der so eine Entourage von 30 Leuten, die da hinter ihm hertapseln. Und da war ich in der inneren Medizin, genauer genommen in der Endokrinologie, also dem Fachgebiet, das sich speziell mit den Hormonen gut auskennt. Und da hat einer der Oberärzte in so einem Nebensatz in der Vorlesung mal gesagt, ja, also das Einzige, was wir hier alle nehmen, das ist Vitamin D. Und damit meint er eben sich und seine Kolleginnen und Kollegen, da die Oberarzt-Riege und hat eben ja damals vor 7, 8 Jahren erzählt, dass die eben alle Vitamin D substituieren. Und wenn man jetzt das in Kontrast stellt zu dem, was ich sonst im Studium zum Vitamin D gelernt habe oder inwiefern das thematisiert wurde, dann ist da ja eine gewisse Widersprüchlichkeit oder eben eine Diskrepanz, weil sonst war das kein Thema. Natürlich haben wir im Grundstudium in der Physiologie so wesentliche Wirkmechanismen gelernt, aber dann vor allen Dingen im Hauptstudium, wenn es eben um die klinische Versorgung ging, da hat es eigentlich keine Rolle gespielt. Und es tut es eben in der echten Patientenversorgung auch nicht. Also das höchste der Gefühle ist, wenn vielleicht ein Patient dezidiert darum bittet beim Hausarzt, dass er seinen Spiegel bestimmt bekommt und wenn er das dann selber zahlt, dann lassen wir uns herab und machen das mal. Und vielleicht gibt es auch engagierte Kolleginnen und Kollegen, die das von sich aus mal so auf den Tisch stellen, aber insgesamt ist es wirklich kein großes Thema. Und das ist also ein Spannungsfeld. Ja, auf der einen Seite sind die Leute, die sich richtig gut mit Hormonen auskennen und da kann man das Vitamin D ein bisschen dazu zählen, da kommen wir gleich drauf, die substituieren das. Und wenn man dann aber nüchtern in die Medizin reinguckt, dann spielt das eigentlich in der Lehre, aber eben auch in der Patientenversorgung selber überhaupt gar keine Rolle. Und das ist natürlich interessant und macht letztlich auch ein bisschen den Bogen zur öffentlichen Diskussion, weil wenn man auf YouTube im Internet irgendwie sich umsieht, dann gibt es zum einen die, die sagen, Vitamin D ist der heilige Gral und alles, woran wir im Westen krank werden, kann man auf Vitamin D-Mangel zurückführen, so ungefähr. Und deswegen sollten alle das tablettenweise futtern und am besten packen wir es ins Trinkwasser rein. Und da gibt es eben aber auch andere Quellen, vor allen Dingen so öffentlich-rechtliche und ja, die, ich sag mal, Standard-Mainstream-Medien, die das oft diskreditieren oder so in das Eck der Scharlatanerie rücken. Und das ist beides total undifferenziert und plump. Weil, wenn man jetzt sich ganz nüchtern die Zahlen anguckt, dann ist es so, dass in Deutschland, je nachdem zu welcher Jahreszeit man guckt und welche Zahlen man anguckt und so, aber da ist es so, dass eigentlich durchweg weniger als die Hälfte der Bevölkerung im optimalen Versorgungsbereich ist. Also das Gute am Vitamin D oder das Einfache auch, ist ja, dass man es messen kann. Und wenn man das tut, dann sind eben die meisten in so einem Graubereich, dümpeln die irgendwie rum. Einige sind im Mangel und noch ein Teil, der ist tatsächlich im guten Bereich. Und diejenigen, die in einem guten Bereich sind, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die alle Vitamin D substituieren. Da sprechen wir gleich drüber, wie das dann konkret aussehen kann. Und die Referenzbereiche, die also jetzt nicht meine persönliche Meinung sind oder so, sondern die konventionelle, offizielle Labormedizin als Referenzwerte angibt, das ist so 30 bis 120 Mikrogramm pro Liter oder Nanogramm pro Milliliter. Und da muss man ein bisschen aufpassen, weil manche Labore, die geben ihre Werte auch in Nanomol pro Liter an. Und wenn man jetzt einen Wert von 50 hat, dann muss man eben genau auf die Einheit gucken, weil dann kann es sein, dass das ganz gut ist, eben mit Mikrogramm pro Liter oder Nanogramm pro Milliliter. Und wenn es aber ein 50 Nanomol pro Liter ist, dann müsste man den durch 2,5 teilen und dann würde man sehen, man wäre eigentlich im Mangel drin. Und andersrum muss man es eben mit 2,5 multiplizieren, um dann den Nanomol Liter zu haben. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt und verwirrend. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, googelt einfach Einheitenrechner Vitamin D und dann könnt ihr euren Wert mit der entsprechenden Einheit angeben und sehen, wo ihr liegt. Wir halten also fest, ganz viele Leute in Deutschland oder überhaupt im Westen, in den westlichen Breitengraden, die haben einen Mangel. Und das ist auf einer theoretischen Ebene schon mal schlecht, weil, ich habe es gerade schon angedeutet, das Vitamin D, ist es ein Vitamin D? Ja, nein, vielleicht. Also ein besonderes Vitamin, so könnte man sagen, weil Vitamin, das steckt da im Namen schon drin, also das können wir selber eigentlich nicht synthetisieren, das müssen wir von außen zuführen. Und am Vitamin C zum Beispiel, da kann man das gut darstellen, weil Vitamin C ist was, was unser Organismus ganz wichtig und unbedingt braucht, um Gewebserhalt zu machen, vor allen Dingen so Bindegewebe. Da braucht er das Vitamin C, um das Bindegewebe aufzubauen und zu erhalten. Und die Seefahrer vor ein paar hundert Jahren, die hatten kein Vitamin C am Start. Ja, die hatten da irgendwie ihre Tonnen und irgendwie, da war irgendwas drin, was die halt möglichst lange haltbar machen konnten mit Salz und so, aber keine frischen Sachen, wo vor allen Dingen das Vitamin C drin ist. Und was haben die alle bekommen? Skorbut. Denen sind zum Beispiel die Zähne ausgefallen, weil das Zahnfleisch, also dieses Bindegewebe im Kiefer kaputt gegangen ist, den wie weggefault und dann sind die Zähne ausgefallen. Und dann sind die auf den Trichter gekommen, im Sauerkraut, das können wir fermentieren und auch lange haltbar machen und in unsere Fässer reinpacken, mit auf hohe See nehmen und dann eine adäquate Vitamin-C-Versorgung haben und dann bekommen wir alle kein Skorbut mehr. Das war natürlich tipptopp. Das ist ein schönes Beispiel für ein klassisches Vitamin. Und beim Vitamin D ist es insofern ein bisschen anders, als dass wir das von exogen zuführen können. Also das ist in bestimmten Nahrungsmitteln drin. Vor allen Dingen können wir es aber auch selber synthetisieren über die UVB-Strahlung, die wir im Sommer bei der richtigen Sonnenstellung eben auf der Haut haben. Und dann kann in der Haut, können so verschiedene Vorstufen und dann eben irgendwann das hormonaktive Vitamin D synthetisiert werden. Das heißt, da haben wir einen Unterschied und ein weiterer zum Beispiel zum Vitamin C wäre, dass bei den meisten Vitaminen, da sind so sehr klare Signalwege beschrieben und das sind dann so umschriebene Wirkbereiche und wenn man dann einen Mangel hat, dann ist da recht monokausal rückschließbar, was dann passiert und wo eben, genau, wo sich dann eine Symptomatik manifestiert. Und das Vitamin D, das ist aber, ja, ich habe schon gesagt, wie ein Hormon. Also es ist auch von der Biosynthese so eigentlich ein Steroidhormon und hat eben nicht diese einzelnen umschriebenen Wirkmechanismen, sondern tausende Wirkorte im Organismus. Bekannt ist es vor allen Dingen für die Knochengesundheit. Und wenn man ganz krassen Mangel hat und wenn kleine Kinder das auch haben, dann ist das die Rachitis, mit der tatsächlich dann kleine Kinder manchmal sich in der kinderärztlichen Praxis vorstellen, beziehungsweise die Eltern. Aber es hat eben auch eine Wirkung im Immunsystem, im Insulinstoffwechsel oder überhaupt im Stoffwechsel allgemein. Es spielt eine Rolle im zentralen Nervensystem in Bezug auf seelische Gesundheit, Zelldifferenzierung und Wachstum, dadurch bei der Krebsentstehung oder Krebsprotektion und so weiter und so fort. Es wäre jetzt müßig, das hier so aufzudröseln, beziehungsweise würde den Rahmen sprengen. Aber das ist eben ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zu vielen anderen Vitaminen, dass die Wirkmechanismen viel, viel breitflächiger und in Teilen auch unverstanden sind. So, und wenn wir jetzt gucken, wir haben Mangel. Es scheint relativ zentrale Schlüsselrollen in unserem Organismus zu spielen. Was sagt denn die Forschung? Oder was sagt die Forschung, was dieser Mangel dann macht? Weil das ist ja letztlich erstmal ein theoretisches Argument, das ich gebracht habe. Es ist so wichtig für alles Mögliche und wenn wir zu wenig haben, ist das schlecht. Das wird man ja irgendwie abbilden können, würde man denken. Das Problem ist, wie so oft, follow the money, kann man in dem Fall aus meiner Sicht tatsächlich sagen, das ist ja häufig in diesem Gesundheitsförderungs- und Lebensstilbereich einfach ein Thema, dass diese Forschung im Grundsatz methodisch schon total schwierig umzusetzen ist und das ist dann aber im zweiten Schritt im Vergleich zu anderen Bereichen im Gesundheitswesen oder Interventionen oder eben Medikamenten wenig finanzielles Potenzial gibt und dadurch wenig Interesse, eben gute Forschung zu machen. Also womit verdient die Pharmaindustrie Geld? Entweder mit Medikamenten, die sehr teuer sind, zum Beispiel irgendwelche monoklonalen Antikörper, oder mit Medikamenten, die man eben in die Breite und für ganz viele Menschen verkaufen kann, also irgendwelche mRNA-Impfstoffe zum Beispiel. Und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, das ist auch per se nichts Schlechtes, das ist erstmal eine Beobachtung. Problematisch auf eine Art wird es dann eben, weil bestimmte Bereiche in der Medikamentenforschung ganz stiefmütterlich behandelt werden. Das ist zum Beispiel, das würde man gar nicht denken, in der Antibiotika-Forschung auch ein, ja, ich würde mal sagen, mittelgroßes Problem, dass da relativ wenig Innovationen kommen, weil Antibiotika sind jetzt nicht so super teuer und klar, es gibt irgendwie viele Leute im Krankenhaus, die kriegen das, aber da ist keine Innovation drin, ja, weil eben das keine Präparate sind, mit denen man richtig Schotter verdienen kann. Und mit dem Vitamin D kann man überhaupt kein Geld verdienen. Das ist so günstig, das ist auch so einfach in der Herstellung, das kann irgendein Hobby-Chemielaborant in seinem Keller herstellen, so ungefähr, dass da einfach kein Interesse ist, gute Forschung zu machen. Und das führt dazu, dass es halt schlechte Forschung gibt. Also natürlich gibt es dann Forschung, aber da ist die Methodik richtig schlecht. Und es kommt zu total widersprüchlichen Ergebnissen und dann kann sich jeder die Ergebnisse rauspicken, die ihm irgendwie gefallen und seinen Standpunkt untermauern. Ich möchte das konkretisieren. Was meine ich damit, wenn ich sage, es gibt qualitativ schlechte Studien zum Vitamin D? Ein großes Problem ist, dass man in Interventionsstudien, also wenn man Leuten Vitamin D gibt, meistens sieht, das bringt nichts. Das ist aber ein wesentliches Problem, dass die Dosis aus meiner Sicht häufig viel zu niedrig ist. Das ist fast homöopathisch. Also da wird den Leuten dann irgendwie 800.000, vielleicht mal 2.000 internationale Einheiten pro Tag gegeben. Das ist für die meisten Menschen im Westen aus meiner Sicht zu wenig. Ein zweites Problem ist, dass in der Regel Pauschaldosen und auch nicht in Bezug auf irgendeinen Zielwert gegeben werden. Also wenn man wieder den Vergleich zum Beispiel zu Blutdruckmedikamenten macht, wie macht man eine Interventionsstudie mit Blutdruckmedikamenten? Naja, im ersten Schritt misst man mal den Blutdruck bei den Leuten, beziehungsweise man identifiziert diejenigen Patientinnen und Patienten, die eine Blutdruckeinstellung brauchen. Und dann gibt man denen ein Blutdruckmedikament und dann misst man den Blutdruck. Und vielleicht passt man die Dosis dann nochmal an, erhöht die oder macht sie niedriger, so dass dann irgendwann der Blutdruck in einem optimalen Bereich ist. Und dann sieht man sich die Outcomes an. Ja, welchen Unterschied macht es, wenn jetzt jemand über 3 Jahre mit dem Blutdruck gut eingestellt ist in Bezug auf sein Herzinfarktrisiko zum Beispiel? Beim Vitamin D, da ballern wir einfach blind diese 2000 Einheiten auf jeden drauf, so ungefähr. Und dass da am Ende dann nichts Gescheites rauskommt, das ist ja, das versteht sogar jemand, der jetzt nicht so viel Ahnung von medizinischer Forschung hat. Trotzdem werden diese Ergebnisse dann immer so wichtig oder also werden so aufgebauscht. Ja, ist ja schon immer klar und wir wissen, Vitamin D bringt nichts. Naja, aber wenn ich so ein Blutdruckmedikationstrial machen würde und einfach allen Patienten 16 Milligramm Candesartan zu geben und dann, naja, dann habe ich manche Leute, bei denen reicht es nicht und die kriegen dann trotzdem, haben immer noch Bluthochdruck und kriegen dann Schlaganfälle und Herzinfarkte und andere werden so dappig hypoton, dass sie stolpern, sich den Kopf aufschlagen und sterben. Naja, also dann kann ich die Studie auch sein lassen und so ungefähr würde ich das zu den meisten Vitamin-D-Studien sagen. Das heißt, wir haben hier einfach schlechte Studien und müssen uns so, ja, irgendwie die größte Schnittmenge eben zwischen Grundlagenforschung, epidemiologischen Daten, Interventionsstudien und so suchen und gucken, okay, in welche Richtung geht das? Und der liebe Gott, der hat uns ein ganz tolles Studiendesign in den letzten Jahren noch geschenkt, nämlich die Mendelschen Randomisierungsstudien. Und ohne jetzt zu sehr auf die Methodik selber einzugehen, sage ich einfach kurz, dass da mit ganz, ganz, ganz viel Computerpower die Fehler, die in großen Kohorten oder epidemiologischen Studien oft drinsteckt, nämlich oder das Problem, dass man aus einer Korrelation keine Kausalität schließen kann, das wird auch immer dazu gesagt, aber es wird dann vergessen, wenn man die Pressemitteilung auf irgendeinen Social-Media-Post nochmal runter reduziert. Also wenn wir große Bevölkerungskohorten anschauen und da zum Beispiel das Gesamtmortalitätsrisiko anschauen, dann haben wir Korrelation und das ist aber per se keine Kausalität. Da gibt es dann so Gütekriterien, ab wann man die doch vermuten darf, aber erstmal darf man es nicht. Und mit diesen Mendelschen Randomisierungsstudien, da wird eben mit ganz, ganz viel Computerpowern versucht, dieser Fehler ja rauszurechnen, sodass man doch eine Kausalität herstellen darf. Und da gibt es jetzt eine Studie, da hat man gesehen, dass Leute, die unter 20 Mikrogramm pro Liter hatten, eine Erhöhung ihres Gesamtmortalitätsrisikos, also das Risiko in den nächsten 12 Monaten zu versterben, von 25% plus im Vergleich zur Baseline hatten. Und bei denjenigen, die einen Mangel von weniger als 4 Mikrogramm pro Liter hatten, und da muss man sagen, das ist wirklich ein krasser Mangel. Also ich kann jetzt keine Prozentzahlen sagen, wie viele Prozent der Bevölkerung das betreffen wird, aber es sind wenige. Aber diejenigen, die also diesen ganz massiven Mangel hatten, die hatten eine relative Risikoerhöhung von 600%. 600, also richtig, richtig, richtig viel. Das heißt, da haben wir jetzt auf jeden Fall so einen ja, härteren Hint darauf, dass ein Vitamin-D-Mangel nicht nur in der Theorie schlecht ist, sondern insgesamt tatsächlich das Mortalitätsrisiko drastisch erhöhen kann. Und damit kommen wir am Ende zur Substitution. Und da muss ich jetzt vorne wegschieben, ich habe da eine Meinung und für die plädiere ich natürlich jetzt auch oder aus dieser Warte heraus, dass ich prinzipiell für die meisten Menschen eine Vitamin-D-Substitution als sinnvoll erachte, beziehungsweise die Erwägung einer Vitamin-D-Substitution. Das erzähle ich jetzt hier und das steht aber eben im Kontrast zu dem, was die meisten Ärzte in der konventionellen Medizin zum Beispiel in Deutschland sagen. Ich musste jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast oder durfte ich schmunzeln, weil ich zum Beispiel im Ärzteblatt von 2021 noch eine Risikobewertung und dann letztlich Warnung für Vitamin-D-Substitution gelesen habe. Das war natürlich zur Corona-Hochzeit. Und da hieß es also in dieser Empfehlung, dass eine Vitamin-D-Substitution, wenn überhaupt, nur bei stationären Heimbewohnern erfolgen sollte. Und wenn sie denn dann erfolgt, dann maximal mit 800 internationalen Einheiten pro Tag. Und jetzt kann ich euch sagen, jeder, der aus der ärztlichen Praxis mal Vitamin D substituiert und gemonitort hat, der weiß, das wird für die meisten Leute nicht reichen, um irgendwie, also speziell für dieses Patientenklientel, in einen formal guten Referenzbereich reinzukommen. Also der Substitutionsbedarf für die meisten Menschen im Westen wird deutlich höher liegen. Und ich finde es persönlich, möchte ungern so eine Pauschalempfehlung machen. Es gibt Leute, die sagen, ja, mit 3.000, 4.000 internationalen Einheiten am Tag fährt man ganz gut. Da muss man keine Sorge haben vor toxischen Bereichen und man wird wahrscheinlich einen guten Wert hinkriegen. Ich würde euch einfach empfehlen, den einmal zu messen, weil das kostet 20 Euro und das sind gut investierte 20 Euro. Wenn ihr das zum Beispiel jetzt zum Ende des Sommers macht, dann wisst ihr, wo ihr jetzt steht und wie ihr in den Winter startet und könnt da eben die Dosis anpassen beziehungsweise überhaupt mit einer Substitution beginnen. Wenn ihr das im Frühjahr macht, dann ist es auch eine gute Idee, weil dann seht ihr, so seid ihr aus dem Winter gekommen. Und dann hat man einfach eine super Orientierung und muss sich nicht auf irgendwelche Pauschalempfehlungen verlassen. Weil der Vitamin-D-Bedarf eben total unterschiedlich ist. Also wenn jemand natürlich im Sommer vor allen Dingen viel draußen ist, im Winter kann unser Organismus fast kein oder eigentlich de facto kein Vitamin-D selber synthetisieren über die UVB-Strahlung in der Haut. Aber im Sommer geht das. Und wenn jetzt jemand da wirklich ganz, ganz viel draußen ist, irgendwelche Beachvolleyballer-Profis, ja, dann kann es sein, dass die tatsächlich über diese Sonnenexposition im Referenzbereich sind. Aber für die meisten Leute wird das nicht reichen. Die meisten Leute, die so einen klassischen, konventionellen, westlichen Lebensstil haben, die werden eine Substitution brauchen, um ihren Vitamin-D-Spiegel in einen guten Bereich eben zwischen 30 und 120 zu bewegen. Und es variiert aber. Also wenn jemand älter ist, braucht er mehr, als wie wenn jemand jünger ist. Wenn jemand übergewichtig ist, braucht er mehr, als wie wenn jemand normalgewichtig ist. Wenn jemand bestimmte genetische Polymorphismen hat, braucht er mehr, als halt jemand anders. Und. Also am Ende können wir es nicht genau wissen. Und deswegen wäre das nochmal das Argument dafür, den Wert einmal einfach bestimmen zu lassen. Wenn man guckt, okay, wie verändert sich denn der Wert so in Abhängigkeit der Dosis statistisch, durchschnittlich, pauschal? Dann habe ich in einer Studie gelesen, dass eben bei den 1000 Also da haben die ausgewertet 1.000 bis 2.000 Einheiten. Da würden also die 800 internationalen Einheiten, die da in der Empfehlung aus dem Ärzteblatt erwähnt wurden, hat es eine Veränderung von 0% relativ gegeben. Wenn man 2.000 bis 3.000 internationale Einheiten gegeben hat, dann ist der Wert um 7% angestiegen. Und wenn man 5.000 oder mehr, so wurde das da klassifiziert, Einheiten gegeben hat, dann ist der Wert um 30% angestiegen. Das heißt, selbst jetzt 5.000 internationale Einheiten, die haben da im Durchschnitt jetzt nicht dazu geführt, dass man in irgendwelche toxischen Bereiche reinkommt. Und es ist anders als bei den wasserlöslichen Vitaminen, also zum Beispiel beim Vitamin C, wo man wirklich, ja, ich weiß gar nicht, ob es jemals einen Überdosierungsfall in der Geschichte der Medizin gab, weil es eben wasserlöslich ist und das Vitamin C einfach von der Niere wieder ausgeschieden wird, wenn zu viel im Organismus ist, ist es beim Vitamin D so, dass man sich tatsächlich in toxische Bereiche reinarbeiten kann. Ich habe das selber aber nur einmal in meinem ganzen Leben gesehen, beziehungsweise auch nur über Ecken mitbekommen von einem Patienten, der da auf Intensivstation bei uns lag und sich über Monate mit massiv hohen Dosen, und damit meine ich irgendwie 50, 100.000 internationale Einheiten pro Tag, in diese toxischen Bereiche reingearbeitet hat und dann auch wirklich richtig krank war. Also da kann man dran sterben. Das ist aber das einzige Mal, dass ich das gesehen habe. Und dieser Mensch, der gehörte wahrscheinlich zu der Jüngerfraktion, Vitamin D ist der heilige Gral für alles, und hat es dann richtig gut gemeint und ist dann damit auf die Nase gefallen. Und ich glaube aber, dass eben die meisten Leute, wenn sie sagen, das ist totaler Humbug, auch auf die Nase fallen, beziehungsweise eine Low-Hanging-Fruit, also einen potenziell großen Mehrwert mit relativ wenig Aufwand. Also welche Kosten, Opportunitätskosten, Aufmerksamkeit musst du da jetzt einmal investieren? Ich würde dir empfehlen, einmal 20 Euro für den Laborwert, und dann Vitamin D kostet, wie gesagt, fast nichts, so eine Jahresration, wahrscheinlich auch weniger als 20 Euro. Und dann musst du halt einmal am Tag dran denken, das zu nehmen. Am besten mit der Mahlzeit, weil es ein fettlösliches Vitamin ist, wird es besser resorbiert, wenn andere Fette da gerade im Darm sind. Vielleicht mit Vitamin K, weil das Vitamin D so Vitamin K-Speicher leeren kann, und wenn das dann direkt aufgefüllt wird, ist es super. Genau, aber insgesamt, also für die meisten Leute, denke ich, eine gute Idee, und deswegen, genau, freut es mich, dass, wenn du jetzt bis hierher gehört hast, dass du hoffentlich deinen Vitamin D-Wert bestimmen lässt und dann dir relativ einfach was Gutes tust in Bezug auf deine Gesundheit, weil es eben die Wahrscheinlichkeit für eine langfristige Gesundheit erhöht und wahrscheinlich du dich auch ein bisschen besser fühlst. Also so diese anekdotische Daten, das kann ich von mir selber sagen, aber auch von anderen, seitdem ich substituiere. Ich bin vor allen Dingen im Winter, fühle ich mich ein bisschen besser, ich bin viel weniger infektanfällig und. Also da sind viele potenziell gute Konsequenzen dran, wenn man substituiert und sich eben mit dem Vitamin D-Spiegel in einem guten Bereich im Labor bewegt. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute und liebe Grüße schicke ich euch. Tschüss! Das war eine weitere Folge im Podcast Länger Leben. Wenn du schon ein paar Mal reingehört hast, dann wirst du es längst bemerkt haben. Es geht um so viel mehr als nur darum, länger zu leben. Nämlich ganz grundsätzlich die Frage, wie wir die beste und gesündeste Version von uns selbst werden. Denn dadurch schaffen wir nicht nur die besten Voraussetzungen, um tatsächlich gesund alt zu werden, sondern auch dafür die Aufgaben, für die wir angetreten sind, zu erfüllen und tragende Beziehungen zu den Menschen in unserem Leben zu entwickeln. Ich kombiniere moderne Medizin mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem gesunden Pragmatismus, um dich dabei zu unterstützen, genau das zu erreichen. Ich arbeite auch im 1:1 mit Menschen zusammen. Und wenn du Interesse an solch einem persönlichen Mentoring hast, dann lass uns sprechen. Auf moritzbinder.com findest du mehr Infos und die Möglichkeit, einen unverbindlichen Termin zum Kennenlernen zu buchen. Für jetzt danke ich dir, dass du heute dabei warst. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.